DW Menschen und Märkte.
Die Themen unserer heutigen Sendung: Wer wird neuer Chef der Weltbank? Außerdem geht es um künstliche Intelligenz, darum, wer in Deutschland das 5G-Netz aufbauen darf, um britische Autobauer, die angesichts des sich nähernden Brexits die Alarmstufe Rot ausrufen, und um den deutschen Arbeitsmarkt, der sich vom Brexit unbeeindruckt zeigt. Mein Name ist Insa Wrede. Der Donnerstag ist sein letzter Arbeitstag. Anfang Januar hatte der bisherige Weltbankchef Jim Yong Kim die Welt mit der Ankündigung überrascht, dass er den Chefposten vorzeitig verlässt. Jan Bösche mit einem Rückblick auf seine Amtszeit und einem Blick auf die Diskussion um mögliche Nachfolger.
Weltbankchef Kim verlässt die Bank nach einer turbulenten Zeit. Er baute Stellen ab, versuchte eine Neuorganisation und führte Programme ein, die private Investitionen voranbringen sollten. Sein größter Erfolg? Im vergangenen Jahr gab es eine Kapitalerhöhung, 13 Milliarden Dollar, auch von skeptischen Regierungen wie der Trump-Regierung. Kim sagte:
Man sollte meinen, multilaterale Organisationen bekommen Probleme. Aber ich denke, mit der Zeit erkennen politische Anführer, egal welcher Ideologie, dass wir nutzbringend sein können.
Nun sein abrupter Abgang, 3 Jahre bevor sein Vertrag ausläuft. Kim sagt, er habe ein verlockendes Angebot bekommen, sich in der Privatwirtschaft um Investitionen in Entwicklungsländer zu kümmern. Kims Rücktritt hat alle in der Weltbank überrascht. Das bestätigte auch der deutsche Weltbankdirektor Jürgen Zattler. Er lobte besonders Kims Engagement für den Klimaschutz.
In den Jahren, in denen er hier war, hat die Weltbank sich sehr viel stärker in dem Bereich engagiert, hat interessante Initiativen ergriffen, aber hat auch den Anteil der Klimafinanzierung stark erhöht.
Jetzt geht es um die Frage, wer die Weltbank künftig führt. Bis Mitte März läuft die Nominierungsfrist. Traditionell wurde die Bank immer von einem US-Amerikaner geführt, eine informelle Absprache mit den Europäern, die dafür den IWF-Chef nominierten. Allerdings gibt es schon lange Kritik an dem Verfahren, besonders von Entwicklungs- und Schwellenländern. Mac Lunsager vom Wilson Center sagte bei Marketplace:
Das ist ein möglicher Moment für Veränderung. Das hängt von der US-Regierung ab. Wenn sie diese Position weiterhin besetzen will, muss sie eine hervorragende Person nominieren, die rund um die Welt Unterstützung einsammeln kann.
Die Trump-Regierung sucht derzeit nach einem Kandidaten. Im Gespräch war auch schon einmal Präsidententochter Ivanka, aber die Idee scheint wieder vom Tisch zu sein. Der deutsche Weltbankdirektor Zattler sagte, grundsätzlich sei man wieder an einem amerikanischen Kandidaten interessiert.
Was wichtig ist, ist, dass es einen Prozess gibt, der transparent ist und der sicherstellt, dass qualifizierte Kandidaturen präsentiert werden.
Weltbankexperten warnen, wenn die Trump-Regierung einen Hardliner aufstellt, könnte es mit den Mehrheiten schwer werden. Zu ihrer Politik gehört ja, dass sie den Klimawandel anzweifelt, multinationale Organisationen kritisch sieht und eine Amerika-zuerst-Politik verfolgt. Das kollidiert durchaus mit den Zielen der Weltbank. Sie waren erst im vergangenen Jahr überarbeitet worden, zusammen mit der Kapitalerhöhung.
Das ist Teil des Pakets und es war uns sehr wichtig und ich glaube auch andere haben das genauso gesehen, dass ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin diese Neuausrichtung der Bank, die mit der Kapitalerhöhung beschlossen wurde, auch umsetzt. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass die Bank ihr Engagement im Klimabereich sogar noch ausbaut.
Das sind nicht die Prioritäten der Trump-Regierung. Trotzdem spricht einiges für einen amerikanischen Kandidaten, sagte der frühere Weltbankfunktionär David Dollar. Es gebe ein internationales Interesse, dass sich die USA in der Weltbank weiter engagieren. Ein Amerikaner an der Spitze könnte ein Garant dafür sein.
Wer in der Weltwirtschaft nicht abgehängt werden will, muss in die Zukunft investieren, muss vor allem forschen. Eins der vielversprechendsten Forschungsbereiche ist künstliche Intelligenz. Wer hier bisher die Nase vorn hatte, gab heute die Weltorganisation für geistiges Eigentum bekannt. Mehr von Karl-Dietrich Meurer.
Die Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz boomt. Unter künstlicher Intelligenz versteht man Computersysteme, die selbstständig lernen und Probleme lösen können, die Intelligenz erfordern. Allein in den Jahren 2013 bis 2016 wurden auf diesem Gebiet so viele Patente angemeldet wie in den gesamten 6 Jahrzehnten zuvor. Das vermeldet die UNO-Organisation für geistiges Eigentum WIPO in Genf. So stiegen im Bereich Luftfahrt-Raumfahrttechnik die eingereichten neuen Erfindungen jährlich um fast 70%, im Bereich selbststeuernder Fahrzeuge um über 40%. Insgesamt wurden seit den 50er Jahren 340.000 Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz angemeldet. China und die USA liegen bei den Patentanmeldungen vorn. Schaut man auf die Firmen, die neue Erfindungen anmelden, liegen die USA an der Spitze. Das IT-Unternehmen IBM und der Technologieentwickler Microsoft haben seit den 50er Jahren die meisten Erfindungen im Bereich künstlicher Intelligenz angemeldet. In der Liga der 20 aktivsten Unternehmen finden sich laut WIPO auch zwei deutsche Firmen, Siemens und Bosch. Schaut man auf die im Bereich der künstlichen Intelligenz aktiven Forschungseinrichtungen, dann liegen die Chinesen ganz vorn. Die aktivsten Europäer waren die Wissenschaftler des Deutschen Fraunhofer-Instituts. Sie landeten auf Platz 159. Die nun veröffentlichten Zahlen stammen aus dem Jahr 2016, denn Patente werden erst nach 1,5 Jahren veröffentlicht. Bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum geht man davon aus, dass die rasante Entwicklung anhält.
Künstliche Intelligenz wird auch im Bereich autonomes Fahren immer wichtiger. Technologien dazu werden schon seit Jahren von Autoherstellern, Zulieferern und anderen Tech-Unternehmen getestet, besonders im kalifornischen Silicon Valley. Markus Schuler über den Stand der Dinge.
Ein Automanager von Bosch hat es auf den Punkt gebracht, serienreife Roboterautos auf die Straße zu bringen, sei wie ein Zehnkampf. Man muss alle Disziplinen beherrschen und nicht nur eine. Und das dauert, meint Steven Schladover, Professor und Verkehrsexperte an der kalifornischen Berkeley-Universität. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir große Flotten mit Roboterautos auf unseren Straßen sehen werden. Da wird noch viel Zeit vergehen. Die Google-Tochter Waymo ist das erste Unternehmen, das seine Testfahrzeuge ganz ohne Fahrer auf die Straße schicken darf. Allerdings ist das Gebiet auf das Silicon Valley beschränkt. Es ist rund 80 Kilometer lang und 20 Kilometer breit. Die Autos dürfen auch bei Nebel und leichtem Regen fahren. Höchstgeschwindigkeit 105 Stundenkilometer. Ab Sommer wollen Daimler und Bosch dann nachziehen und ihre Roboter-Taxis in San Jose, einer Stadt mit 1 Million Einwohner am südlichen Ende des Silicon Valley, auf die Straße schicken. Was die Testfahrten der Autohersteller und Tech-Unternehmen zeigen, fahrerlose Autos werden vermutlich zuerst als Taxi oder Shuttle auf unsere Straßen kommen. Noch früher könnte es Roboter-LKWs geben, meinte Daimler-Sprecher Jörg Howe vor wenigen Wochen auf der CES in Las Vegas.
Im LKW, glaube ich, wird es eher schneller kommen, das teilautomatisierte Fahren. Weil wenn Sie an die Autobahn zum Beispiel denken, da für einen LKW-Fahrer den Autopiloten einzuschalten oder langfristig sogar ganz auf den Fahrer zu verzichten, das ist sicherlich eine viel, viel stärkere Option und da glaube ich, dass sie deutlich schneller kommen wird.
Experten halten das bis im Jahr 2025 für möglich. Der Unsicherheitsfaktor im Straßenverkehr ist und bleibt aber der Mensch. In diesem Fall der Fußgänger, glaubt Verkehrsexperte Schladover.
That's gonna be challenging when we have a vehicle.
Eine Herausforderung besteht darin, wie man als Fußgänger oder Radfahrer sicher gehen kann, dass einen das Roboterauto auch tatsächlich sieht. Viele andere Unternehmen im Silicon Valley, die an Roboterautos forschen, halten sich aus der Öffentlichkeit fern. Apple gehört genauso dazu wie die US-Hersteller Ford und GM, die hier ihre Forschungslabore unterhalten. Sie fürchten vor allem, in einen Unfall verwickelt zu werden. In der Branche glauben viele, Sicherheit ist das Hauptkriterium. Kritik kommt aber auch von Umweltschützern. Hannah Krager vom Greenlinks-Institut im kalifornischen Oakland hat diese Woche eine neue Studie vorgestellt. Die Umweltexperten halten die Roboterautos für eine große Chance und Gefahr zugleich. Beispiel: gemeinschaftliche Nutzung. Hannah Krager. Wir sollten Roboterautos als ein Werkzeug betrachten. Je nachdem, wie wir sie formen, können sie entweder unsere Straßen weiter verstopfen und die Luft verschmutzen oder sie helfen, dass alle Menschen mobiler werden, auch bislang benachteiligte Gesellschaftsschichten.
Ob es nun um autonomes Fahren oder die Vernetzung von Maschinen in der Industrie geht, die zunehmende Digitalisierung erfordert, dass immer mehr Daten immer schneller durchs Netz fließen müssen. Die Lösung dafür heißt 5G. Mindestens 100 Mal schneller soll der neue Mobilfunkstandard sein im Vergleich zum aktuellen 4G-Netz. Wer aber soll in Deutschland das neue Netz aufbauen? Christoph Prössel.
Der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Höferlin sagte, IT-Sicherheit sei die Achillesferse unserer digitalen Gesellschaft. Die Kontrolle über die Infrastruktur dürfe nicht aus der Hand gegeben werden. Er forderte die Bundesregierung auf, dafür zu sorgen, dass nur zuverlässige Komponentenhersteller am Ausbau des neuen Mobilfunknetzes 5G beteiligt werden dürfen. Auch der digitalpolitische Sprecher der SPD, Zimmermann, forderte eine vertiefte Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Bausteine. Die Vorwürfe, die gegenüber Huawei im Raum stünden, wögen schwer. Die ARD hatte berichtet, dass Sicherheitsbehörden Bedenken haben, den chinesischen Konzern Huawei beim Ausbau des Netzes zu beteiligen. Die Befürchtung, die Firma könnte über gelieferte Komponenten und enthaltene Software für den chinesischen Staat spionieren und Daten abfischen. Außerdem fürchten die Sicherheitsbehörden, dass China in die Lage versetzt werden könnte, in einer politischen Krise das Netz lahmzulegen. Die Bundesregierung prüft derzeit eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes, um chinesische Hersteller beim Ausbau des Netzes ausschließen zu können.
Nicht nur Deutschland schaut kritisch auf den Konzern Huawei. Erst am Montag haben die USA Klage eingereicht. Axel Dorloff mit einem Hintergrund über den chinesischen Giganten.
Im Jahr 1987 hat Ren Zhengfei den Telekommunikationskonzern Huawei gegründet. Ren hatte zuvor als Ingenieur in der chinesischen Rüstungsindustrie gearbeitet. Inzwischen gehört Huawei zu den größten Technologiekonzernen Chinas. Das Unternehmen hat rund 180.000 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im Jahr 2017 bei fast 80 Milliarden Euro. Der Konzern hat seinen Sitz in der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Huawei ist nicht nur in China, sondern auch weltweit äußerst erfolgreich. Das Unternehmen gilt als größter Telekom-Ausrüster und zweitgrößter Handyhersteller der Welt. Huawei setzt seit vielen Jahren auch aufs internationale Geschäft. Das Unternehmen verkauft nicht nur Smartphones und Tablets, sondern bietet Produkte und Dienstleistungen für Mobilfunk- und Internetnetzwerke und Lösungen für Cloud-Computing an. Aber die Firma Huawei ist umstritten. In den USA blickt die Politik seit Jahren misstrauisch auf Huawei. US-Parlamentarier und Geheimdienstexperten haben dem Unternehmen immer wieder mangelnde Transparenz und die Nähe zur chinesischen Regierung vorgeworfen. Diese ist allerdings nicht unüblich in China, im Gegenteil. Alle großen Firmen, egal aus welcher Branche, sind auf enge Verbindungen zum Staat angewiesen. Die USA befürchten, dass über Huawei-Technologie Spionage betrieben oder Cyberangriffe ausgeübt werden könnten. Huawei weist alle Vorwürfe zurück und bestreitet, ein Sicherheitsrisiko zu sein. Der Gründer Ren Zhengfei sagte erst kürzlich, sein Unternehmen würde nicht spionieren und auch Anordnungen der chinesischen Regierung abweisen, Daten herzugeben oder Hintertüren einzubauen. Auch in anderen Ländern steht Huawei teils heftig unter Beschuss. Im vergangenen Jahr haben Australien und Neuseeland Huawei wegen Sicherheitsbedenken vom Aufbau der neuen 5G-Netze ausgeschlossen. Auch die EU-Kommission prüft Medienberichten zufolge einen Ausschluss von chinesischen Firmen wie Huawei beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in Europa. Ähnliche Bedenken gibt es unter anderem in Japan, Kanada und Großbritannien.
Am Dienstagabend hatte sich das britische Parlament gegen einen Brexit ohne Abkommen ausgesprochen. Vor allem die Nordirland-Frage soll nachverhandelt werden. Die EU reagierte prompt mit einem Nein. Während der Austrittstermin immer näher rückt, verstärkt die Wirtschaft ihren Druck, droht Fabriken zu schließen und Geschäfte zu verlagern. Auch die britischen Autobauer schlagen Alarm. Thomas Spickhofen.
Alarmstufe Rot warnt der britische Automobilverband SMMT. Die Investitionen haben sich innerhalb eines Jahres halbiert. Die Produktion für den heimischen Markt ist um mehr als 16% abgestürzt, die für den Export um mehr als 7%. Vor allem die Unsicherheit rund um den Brexit habe schon jetzt einen enormen Schaden angerichtet, sagt SMMT-Chef Mike Horse. Aber das sei noch nichts im Vergleich zu den dauerhaften Verwüstungen, die im bislang freien Handel mit der EU und anderen Staaten bei einem ungeordneten Brexit über Nacht bevorstehen könnten. Nach Angaben des Verbandes überqueren täglich 1.100 Lastwagen mit Komponenten für die Autoindustrie die Grenze vom Festland nach Großbritannien. Die Politik müsse alles tun, um einen Ausstieg ohne Abkommen zu vermeiden, fordert Verbandschef Horse. Experten zufolge liegt der Rückgang aber nicht nur am Brexit, sondern unter anderem auch am Streit um Dieselfahrzeuge und dem zurückgehenden Absatz in China. Die britische Autoindustrie ist von Exporten besonders abhängig. 8 von 10 Autos aus britischer Produktion werden im Ausland verkauft. Dem Verband zufolge beschäftigen die Automobilhersteller in Großbritannien rund 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Der drohende Brexit beschäftigt nicht nur die Briten. Auch in deutschen Behörden bereitet man sich auf verschiedene Szenarien vor. Dazu Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit.
Wir stellen uns darauf ein, dass es schief geht, was die vertraglichen Vereinbarungen angeht. Wir haben dazu eine Taskforce gegründet, um zu klären, wie insbesondere Arbeitslosengeld an Deutsche im Vereinigten Königreich gezahlt wird oder wie Engländer, die in Deutschland leben, möglicherweise an Transferleistungen kommen.
Trotz vieler Unkenrufe, wie sehr ein Brexit auch der deutschen Wirtschaft schaden werde, noch hat das den deutschen Arbeitsmarkt wenig berührt. Stanislaus Kosakowski mit den jüngsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.
Die Winterpause schlägt mit einem saisonüblichen Anstieg bei Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung zu Buche. Doch ohne Saisoneffekte gibt es weniger Arbeitslose und Unterbeschäftigte als noch vor einem Jahr und auch im Monatsvergleich. Detlef Scheele, der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, zeigt sich zufrieden.
Gegenüber dem Dezember nahm die Zahl der Arbeitslosen um 196.000 zu. Insgesamt fiel der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar 2019 moderat aus. Saisonbereinigt gab es daher eine leichte Abnahme um 2.000, also insofern ein ausgesprochen erfreulicher Wert.
Unverändert auf Wachstumskurs ist die Zahl der offenen Stellen. Die Betriebe haben fast 760.000 freie Arbeitsplätze gemeldet, 21.000 mehr als vor einem Jahr. Gestiegen ist auch die Zahl der Erwerbstätigen und der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Sorgen vor einem Konjunktureinbruch hat der Bundesagenturchef nicht. Bislang sei nur ein Abschwächen, aber kein Abschwung sichtbar, sagte Scheele.
Damit sind wir am Ende unserer Sendung. In der Technik war Leon Becker und am Mikrofon Insa Wrede. Vielen Dank fürs Zuhören und seien Sie morgen wieder dabei.
Das war ein Podcast der DW.